Wir befinden uns mitten in der Predigtreihe zu unserem zweiten Wert, wir lieben Menschen. Wir lieben Menschen. Das soll in unserer Gemeinschaft sichtbar werden. Jeder soll das erleben, der Teil dieser Gemeinschaft ist, der diese Gemeinschaft besucht, der Teil dieser Gemeinschaft werden möchte oder vielleicht Teil dieser Gemeinschaft werden soll einmal. Jeder soll merken, dass das hier ein Raum ist, in dem er geliebt wird. Wir haben das letzte Mal in der letzten Predigt gehört, dass der erste und der zweite Wert direkt miteinander verbunden sind. Wir können nicht sagen, ich liebe Gott und gleichzeitig meinen Nächsten verachten. Das funktioniert nicht. Gottes Wesen ist Liebe und er liebt jeden Menschen. Und wenn wir Gott lieben, dann lieben wir auch das, was er liebt. Und dann lieben wir Menschen. Und gleichzeitig beschreibt die Liebe Gottes auch die Art, wie wir einander lieben sollen. An der Liebe Gottes erkennen wir, mit welcher Liebe wir einander lieben sollen. Es herrschen ja ganz unterschiedliche Verständnisse und Bilder davon, was Liebe ist. Und auch das wollen wir noch genauer entdecken, was es denn nun bedeutet, mit der Liebe Gottes andere zu lieben. Aber heute wollen wir erstmal weitergehen und entdecken, was denn das Abendmahl zu tun hat mit diesem Wert, wir lieben Menschen. Auch das Abendmahl hat ganz viel mit diesem Wert zu tun. Ich glaube, dass das Abendmahl ein Ausdruck für die besondere Qualität unserer Gemeinschaft sein möchte. Das Abendmahl möchte ein Ausdruck für die besondere Qualität unserer Gemeinschaft sein. Natürlich wollen wir uns beim Abendmahl daran erinnern, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, dass er alles für uns gegeben hat, damit wir erlöst und befreit sind. Aber das Abendmahl wird ja in Gemeinschaft gefeiert. Das Abendmahl ist nichts, was zu Hause im stillen Kämmerlein alleine gefeiert wird. Ich setze mich nicht hin und brich das Brot für mich selber. Nein, es geschieht in Gemeinschaft und man spricht einander zu, der Leib Jesu für dich gegeben, das Blut Christi für dich vergossen. Es hat also etwas mit Gemeinschaft zu tun. Und das wird in 1. Korinther 11, in dem Text, den wir gerade gehört haben, total deutlich. Da stehen ja die sogenannten Einsetzungsworte, mit denen wir das Abendmahl, die Abendmahlsfeier einleiten. Da heißt es dann, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Total feierliche Worte, die für uns ja auch so einen würdigen Beginn der Abendmahlsfeier darstellen. Wenn man sich aber jetzt anguckt, in welchem Kontext dieser feierliche Text steht, dann fällt auf, dass der Kontext alles andere als feierlich ist. Paulus muss hier sogar richtig massiv werden. Er hat förmlich einen richtig dicken Hals. Er schimpft mit den Korinthern. Vers 17. Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Jetzt, liebe Korinther, ist es vorbei mit dem Loben. Denn eure Gemeinschaft hat sich nicht verbessert, sondern sie hat sich verschlechtert. Denn ich habe gehört, dass es Spaltungen unter euch gibt, schreibt er dann. Und diese Spaltungen treten ausgerechnet beim Abendmahl auf. Das kann Paulus nicht tolerieren, das muss er ankreiden. Die Frage ist, was war denn los? Das lesen wir in den Versen 20 und 21. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, im Gottesdienst könnte man sagen, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Das, was ihr da tut, ist kein Abendmahl. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Das, was die Korinther da gefeiert haben, das kann man beim besten Willen nicht Abendmahl nennen. Sie veranstalten eine Sause und betrinken sich. Zumindest ein Teil. Wahrscheinlich die Reichen. Die sind zusammengekommen und haben alle das mitgebracht, was man zu so einem guten Abendmahl feiert. Natürlich ganz viel Wein, den gesegneten Wein, den man dann in Überfluss genießt. Und auch super Schlemmereien. Das Schlimme ist, dass die Reichen diese Schlemmerei nicht alleine genießen, sondern sie treiben diese Schlemmerei noch auf die Spitze, indem sie nicht auf die Ärmeren warten, die wahrscheinlich noch am Arbeiten sind, die vielleicht die Knechte der Reichen sind und noch etwas zu tun haben. Die kommen später zu der Versammlung, weil sie noch was zu tun haben, während sich die Reichen schon ausruhen und am Ende bekommen sie nichts ab. Die Reichen feiern und sind betrunken und die Armen gehen leer aus und werden ausgegrenzt. Das kann doch kein Abendmahl sein. Deswegen heißt es dann in Vers 22, habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Dafür lobt Paulus sie nicht. Und dann kommen die Einsetzungsworte als Begründung für diese deutliche Zurechtweisung von Paulus. Denn jetzt heißt es, denn ich kann euch nicht für diese Unart des Abendmahls loben, denn, und dann kommt, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Das, was die Korinther da feiern, steht im totalen Widerspruch zur Bedeutung des Abendmahls. Und auf der einen Seite steht es im Widerspruch dafür, dass man im Abendmahl das Opfer Jesu Christi, das ihn alles gekostet hat, würdigt. Und zum anderen steht es im Widerspruch dazu, dass das Abendmahl Ausdruck der besonderen Qualität der Gemeinschaft unter Christen ist. Wenn man sich diese Begründung von Paulus anguckt, dann fallen mir drei Dinge auf, die beim Abendmahl zum Ausdruck gebracht werden. Das Abendmahl selber und auch wenn wir Abendmahl feiern, bringen wir diese drei Dinge zum Ausdruck. Und das erste ist, jeder Mensch ist wertvoll. Das bringen wir beim Abendmahl zum Ausdruck, dass jeder Mensch wertvoll ist. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Nicht nur für euch, ihr elitären Korinther oder ihr elitären Christen, sondern mein Leib, der Leib von Jesus Christus, wurde für die ganze Welt, für jeden einzelnen Menschen gebrochen. Denn Gott hat diese Welt so sehr geliebt, die ganze Welt, nicht nur einzelne Menschen, nicht nur mich und dich, sondern die ganze Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder einzelne Mensch dieser Welt war und ist für Jesus so sehr wertvoll, dass er sein Leben für ihn gab. Und das kommt beim Abendmahl zum Ausdruck, weil wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus sein Leib für alle Menschen gegeben hat, weil jeder Mensch für ihn wertvoll ist. Und die Entscheidung, wie viel ein Mensch wert ist, hängt zum Glück nicht an uns. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin kein besonders großer Kunstliebhaber. Ich kann mit so gemalten Bildern überhaupt nichts anfangen. Böse Zungen würden mich vielleicht als Kunstbanausen bezeichnen. Ich habe an solchen Museen einfach keine Freude und ich sehe dann diese Bilder und kann vielleicht höchstens sagen, das Bild, ja, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Aber ich gehe dann einfach schnell weiter und als Schüler weiß ich noch, wenn wir als Klasse in solchen Museen waren, war ich immer froh, wenn man wieder draußen war. Zum Glück ist es so, dass meine persönliche Meinung von so einem Bild überhaupt gar keinen Einfluss auf den Wert des Bildes hat. Wenn ich ein Bild nicht wertschätzen kann, sagt es ja viel mehr über mich als über das Bild aus. Letztlich sind ja zwei Dinge da, die den Wert eines Bildes bestimmen. Und das ist zum einen der Name des Künstlers. Wenn wir heute einen besonderen Namen eines Künstlers haben, wenn irgendein Bild gefunden wird und dieses Bild ist ein Picasso, dann hat dieses Bild automatisch schon einen Wert, den ich in meinem Leben wahrscheinlich nie verdienen könnte. Und das Zweite, was den Wert dieses Bildes ausmacht, ist das, was der Künstler in dieses Bild hineingelegt hat. Nicht, was wir voneinander denken. Nicht das, was wir von dem anderen halten, bestimmt den Wert des anderen, sondern sein Schöpfer. Unser Schöpfer bestimmt den Wert jedes Menschen und das, was unser Schöpfer in ihn hineingelegt hat. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir, dass Gott den Menschen in seinem Bild geschaffen hat. Er hat uns als Menschen zu seinen Ebenbildern gemacht, hat in jedem Menschen so viel Liebe und so viel Kreativität und so viel Einzigartiges gebracht und das bestimmt den Wert eines Menschen. Es ist so leicht, einen Menschen nach seinen persönlichen Empfinden zu beurteilen. Das geht so schnell. Den einen findet man sympathisch und den anderen weniger sympathisch. Und meistens sind wir schneller darin, die schlechten Sachen im anderen zu sehen als die guten. Und ich war auch in diesen Kunstmuseen schnell darin, das Schlechte in Bildern zu sehen, konnte einfach sagen, oh, dieses Bild gefällt mir nicht. Und ich konnte dann einfach achtlos weitergeben. Ich hätte mir aber auch die Mühe machen können, mal einen Experten zu fragen und zu fragen, hey, was ist eigentlich so besonders an diesem Bild? Ich sehe nichts Schönes. Und dann hätte der Experte angefangen, mir dieses Bild zu erklären. Ich hätte mir Mühe machen können und der Kernkern stimmt. Das ist wirklich etwas Außergewöhnliches. Wenn er das ausdrücken will, dann bekommt dieses Bild ja eine ganz neue Bedeutung. Vielleicht eine ganz neue Schönheit. Es ist, glaube ich, leichter, bei seinem schnellen Urteil über einen Menschen zu bleiben. Aber vielleicht lohnt sich der Wert eines Menschen, vielleicht lohnt dieser Wert es, dass wir uns mal Mühe machen und schauen, was hat der Schöpfer des Himmels und der Erde eigentlich in diese Person gelegt? Es ist sicherlich schwerer zu wertschätzen als abzuschätzen, aber die Mühe lohnt sich. Und genau das soll das Abendmahl ausdrücken. Wie wertvoll wir für Gott sind. Und wenn das Abendmahl das ausdrücken will, dann sollte vielleicht auch unser Umgang das ausdrücken. Wir lieben Menschen, das sollte sich vielleicht darin zeigen, dass wir einander wertschätzen. Auch aktiv, dass jeder von uns sich die Mühe macht und den anderen als geliebtes Kind Gottes wahrnimmt und ernst nimmt. Kannst du mal zu deinem Nachbarn gucken, ihn anschauen? Und dir bewusst machen, dieser Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Gott hat in diesen Menschen alles gelegt, so viel Kreativität, so viel Schönheit. Vielleicht lohnt es sich, mal Mühe zu machen und zu gucken, hey, was ist eigentlich so besonders an meinem Nachbarn? Das Zweite, was das Abendmahl dann deutlich macht, ist, jeder Mensch braucht Vergebung. Jeder Mensch braucht Vergebung und das ist vielleicht die andere Seite der Medaille. Jeder Mensch ist wertvoll und gleichzeitig braucht jeder Mensch Vergebung. Jeder von uns ist unbeschreiblich wertvoll und gleichzeitig unheilbar verloren. Und Jesus starb für uns einerseits, weil er uns unbeschreiblich liebt, aber andererseits eben halt auch, weil jeder von uns total nötig hatte, dass Jesus für uns starb. Und auch das bringen wir beim Abendmahl zum Ausdruck. Wir erinnern uns daran, dass wir von seiner Gnade abhängig sind, aber dass er uns eben auch seine Gnade geschenkt hat. Und das bedeutet, dass Jesus uns alles geschenkt hat, ohne dass einer von uns das auch nur im Ansatz verdienen konnte. Auch das haben wir allesamt gemeinsam. Alle zusammen sind wir abhängig von der Gnade Jesu. Wenn wir das erkennen, dann erkennen wir auch, dass wir keinen Grund haben, dass wir uns über einen anderen erheben. Denn wenn wir alle abhängig sind von der Gnade Jesu, dann ist auch keiner besser als der andere. Weil Jesus uns gnädig ist und uns gnädig war, sollten also auch wir gnädig miteinander sein und einander annehmen und vergeben. Nicht zu vergeben, ist auch eine Art von Überheblichkeit. Denn dahinter steht ja der Gedanke, dass der andere, dem ich nicht vergeben möchte, meine Vergebung nicht verdient hat. Aber hast du deine Vergebung verdient? Nein, Vergebung kann und muss man sich nicht verdienen, denn Vergebung ist Gnade. Jesus hat mal ein sehr eindrückliches Gleichnis dazu erzählt und ich möchte euch das einmal vorlesen. Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Da heißt es, da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern 70 mal 7 Mal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Das ist Gnade. Die Gnade, die jeder von uns erlebt hat, der an Jesus Christus glaubt, diese Gnade, dass ihm die Schuld genommen wurde. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Da ergriff er ihn, würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und kamen und berichteten ihm, ihrem Herrn, den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du über deinen Mitknecht dich erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder vom Herzen seine Verfehlung vergebt. Krasser Schlusssatz. Aber wer verstanden hat, was Jesus ihm genommen hat, wie viel Gnade Jesus ihm geschenkt hat, der sollte auch verstehen, dass er seinem Bruder und seiner Schwester gnädig sein sollte und die vergeben sollte. Das Dritte, was das Abendmahl dann deutlich macht, ist: Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wurde erneuert. Das heißt dann: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Was ist der neue Bund? Der neue Bund sagt, dass jeder, der glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der am Kreuz für unsere Schuld gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden ist, der gehört zu Gott und ist ein Kind Gottes. Also jeder, der an Jesus Christus glaubt, gehört zu Gott und ist ein Kind Gottes. Nicht seine Leistung, nicht das, was er schafft zu machen, nicht das, was er schafft zu bezahlen, macht ihn zum Kind Gottes, sondern der Glaube an seinen Sohn Jesus Christus. Aus geistlicher Sicht sind damit alle Formen von Klassenunterschied überwunden. In Galater 3, Vers 28, da lesen wir das zum Beispiel. Da heißt es, dass weder Jude noch Grieche, dass weder Knecht noch Freier, dass weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Kind Gottes. Das ist unsere neue Identität und das soll unsere Gemeinschaft prägen. Bei den Korinthern war genau das Gegenteil der Fall. Die Reichen mögen vielleicht gedacht haben, dass alle Kinder Gottes sind, aber mit ihrem Verhalten haben sie ausgedrückt: Ihr Armen, ihr habt trotzdem keinen Platz bei uns. Geistlich mögt ihr Kinder Gottes sein, aber in dieser Welt sind wir besser als ihr. Und das ausgerechnet beim Abendmahl. Du kannst gerne nochmal deinen Sitznachbarn angucken. Ist dir bewusst, dass neben dir ein Königskind sitzt? Also nicht irgendein Mensch, den du vielleicht klug oder unklug handelst. Es ist auch nicht der Doktortitel, der deinen Nachbarn Würde verleiht, sondern das, was uns die höchste Würde verleihen kann, die es gibt, ist, dass wir Königskinder sind. Und ich könnte jetzt mir auf die Schulter klopfen und sagen: Ach, ich bin ein Königskind. Aber vielleicht ist es auch manchmal angebracht, dass wir von uns weg auf den Nächsten gucken und sagen: Hey, das ist ein Königskind. Und vielleicht hilft uns das, dieses Bewusstmachen: Ich habe es hier mit Königskindern zu tun. Vielleicht hilft uns das, es zu schaffen, den anderen wirklich höher zu schätzen als uns selbst. Also demütig zu sein, nicht immer auf mein eigenes Recht zu pochen, mich selbst nicht so wichtig zu nehmen, sondern den anderen zu schätzen. Ganz praktische Beispiele für die Liebe von Menschen. Und dann kommen aber diese massiven Verse in 1. Korinther 11, die Verse 27 bis 30. Da heißt es dann: Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib des Herrn und am Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst und er soll und so soll er vom Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Auch massive Verse. Wer unwürdig das Brot isst und den Kelch trinkt, der wird schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Es ist wichtig, dass wir diese Verse richtig verstehen. Hier geht es nicht um die Frage, ob wir würdig sind, das Abendmahl zu feiern. Kein einziger Mensch ist aus sich heraus würdig, das Abendmahl zu empfangen. Aber weil Jesus Christus alles für uns getan hat, hat er uns dadurch würdig gemacht. Sein Leib und sein Blut haben uns erst würdig gemacht, das Abendmahl zu feiern. Es geht also nicht um die Frage, ob wir würdig sind. Es geht um die Frage, ob die Art und Weise, wie wir Abendmahl feiern, das Abendmahl würdigt oder entwürdigt. Bei den Korinthern waren es zwei Sachen, die das Abendmahl entwürdigt haben. Anstatt Brot und Wein als Leib und Blut Jesu zu feiern, haben sie ein Gelage gefeiert und sich mit dem Wein besoffen. Und sie haben nicht die Gemeinschaft in den Vordergrund gestellt, sondern haben Spaltung betrieben, indem die Armen ausgegrenzt wurden. Wir können uns also fragen, ist die Art und Weise, wie ich Brot und Wein zu mir nehme, drücke ich damit meine Wertschätzung Gott gegenüber aus? Habe ich Respekt? Würdige ich das Blut und den Leib Jesu, wenn ich das Abendmahl feiere? Und dann können wir uns fragen, okay, wie feiere ich denn das Abendmahl? Schätze ich beim Mahl auch meinen Bruder und meine Schwester? Wir gehen ja gerade gleich so in Gruppen zu den Tischen. Sagst du vielleicht, oh nee, wenn der jetzt zu dem Tisch geht, dann bleibe ich lieber noch sitzen und warte bis zur nächsten Runde. Das wäre so ein Beispiel dafür, dass du vielleicht nicht in würdiger Weise das Abendmahl feierst. Ja, aber wichtig ist, dass wir nicht angsterfüllt jetzt das Abendmahl feiern, denn du bist durch Jesus Christus würdig gemacht. Und Paulus sagt ja auch nicht, wer sich als unwürdig empfindet oder das Empfinden hat, dass er das Abendmahl bisher unwürdig gefeiert hat, der bleibe sitzen und komme nicht zum Tisch des Herrn. Denn das heißt, er prüfe sich selbst. Und so feiert er das Abendmahl. Wenn du erkennst, dass du vielleicht in unwürdiger Weise das Abendmahl gefeiert hast, wenn der Heilige Geist dir das zeigt, dann kehr um. Tu Buße und sag, Herr, es tut mir leid. Ich möchte in neuer Weise das Mahl feiern und dann komm zum Tisch des Herrn. Ich möchte uns Mut machen, gleich nachdem wir nochmal gemeinsam die Einsetzungsworte gelesen haben und für Brot und Kelch gedankt haben, dass wir uns mal so eine Zeit nehmen und das wirken lassen und uns fragen, ist das Abendmahl, wie ich es gefeiert habe bisher, ein Ausdruck dafür, dass ich das Opfer Jesu Christi würdige? Ist die Art und Weise, wie ich das Abendmahl in Gemeinschaft feiere, mit auch ein Ausdruck der besonderen Qualität unserer Gemeinschaft? Dazu lade ich uns ein. Wir werden nach den Einsetzungsworten und dem Gebet gemeinsam ein Lied singen. Und das kann so eine Zeit sein, wo du nochmal vor Gott gehst und dir zeigen lässt vom Heiligen Geist, ob es etwas gibt, was es zu klären gilt. Und dann, wenn der Heilige Geist dir etwas aufs Herz legt, dann tu Buße. Und dann komm voller Freiheit zum Tisch des Herrn, denn durch Jesus Christus bist du würdig gemacht.